Liebe Techies, 3 Wochen sind vergangen seit dem letzten Podcast. Ihr merkt, ich schaffe es momentan nicht, so richtig dahinter zu sein, alle 2 Wochen was zu bringen. Die Arbeit, die liebe Arbeit, aber so ist es nun manchmal. Ja, heute ist Peter Müller zu Gast, der Angel-YouTuber der ersten Stunde, kann man fast schon sagen. Ein Urgestein aus dem Osten Deutschlands, aus Brandenburg. Letzten Jahre hat er sehr viel auf Karpfen geangelt. Mittlerweile nochmal wieder mehr auf Wels, aber vielleicht geht er in Zukunft ja auch wieder verstärkt auf Karpfen. Wir würden ihm auf jeden Fall ja auch einen Grund geben. In diesem Podcast geht es auf jeden Fall auch um unser Sortiment, was vielleicht bald kommen wird. Bald ist ein sehr dehnbarer Begriff, das ist natürlich ganz wichtig. Aber natürlich quatschen wir mal drum, wie wir das Karpfensortiment planen und wann wir vermutlich damit auch auf den Markt gehen. Ja, ist jetzt wirklich sehr viel Zukunft, weil momentan ist da noch nicht viel passiert, außer ein bisschen Brainstorming. Und wir reden auch generell über das Angeln in Deutschland, das Angeln, wie es sich verändert hat. Also ich glaube, es ist ein sehr cooler Podcast geworden. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und diesen Spaß wünsche ich euch auch. Ich glaube, insgesamt so 65 Minuten, nein, halt 1 Stunde 15 sind 75 Minuten. Oh, blöd geschätzt. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Holt euch ein bisschen Cola, Chips, Bier, je nachdem, was ihr trinkt. Ja, wenn ihr im Auto seid, viel Erfolg am Wasser. Ich hoffe, ihr seid auf dem Weg ans neue Gewässer und wir gucken dann, dass wir uns irgendwann in ein paar Wochen wieder hören. Ich weiß nicht, wann der nächste kommt, aber zuerst haben wir jetzt mal noch ein bisschen Futter. Also viel Spaß dabei und ja, haut rein.
Hallo und herzlich willkommen zum Zeck Fishing Podcast. Hier plaudert Carsten Zeck zusammen mit verschiedenen Gästen Freischnauze über das schönste Hobby der Welt. Aktuelle Themen werden durchleuchtet und lustige Anekdoten aus vergangenen Zeiten ausgekramt. Aber natürlich versucht Carsten auch den einen oder anderen Tipp von seinen Gästen zu erhaschen, damit die geistige Dünnschissquote nicht allzu sehr überwiegt. So wird der Zeck Fishing Podcast dann auch zum High-Quality-Hörgenuss. Also stellt die Lauscher auf und ab geht's!
Einen wunderschönen guten Tag, der Herr Müller am Apparat.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Müller. Herr Zeck ist am Apparat. Sind Sie bereit für
Hallo.
Den Zeck-Fishing-Podcast?
Ja, und jetzt frage ich mal, wie der Boss himself, verstehst du mich richtig?
Ja, so lala. Also das ist natürlich mit dem Telefonieren nie ideal, aber wir müssen es halt nur so ein bisschen oldschool im Telefon machen. Ich glaube, das ist besser wie online, oder? Bei euch?
Ja, nee, es ist alles gut so, weißt du.
Ich verstehe dich auch wirklich gut. Schön. Also besser als das letzte Mal David, muss ich sagen.
Siehste.
Ja.
Also passt doch alles. Ich habe mir extra mit einem Bereich ausgesucht, wo ich schön LTE habe.
Ja, sehr schön. Genau. Sehr schön. Du bist auch schon direkt auf dem Band, ne? Also ich habe schon gestartet, also der Podcast ist quasi schon am Laufen.
Ja. Nur dann zieh durch. Ich kenne dich.
Ja, du, ich habe eigentlich gar keinen so ausgearbeiteten Plan. Einfach ein bisschen locker mit den Leuten reden. So machen wir das ja immer. Nur so ungefähr 1 Stunde, denke ich mal, weil ich will heute Abend noch ein bisschen angeln gehen. Ich will dich da nicht abwürgen, aber so ein bisschen auf Zander bei uns hier im Haustümpel, das wollen wir mal abends probieren. Da muss ich noch ein bisschen Zeug richten. Jo, aber
Ich bin jetzt maßlos enttäuscht. Ich hätte jetzt 3 Stunden eingeplant mit dir, weißt du?
Ach, naja, nein, komm. Du, wenn es so interessant ist, dann können wir auch gerne ein bisschen länger reden. Also ich
nein,
will da nicht
nein,
sagen,
komm.
Ende.
Alles gut, komm. Wir haben keine Zeit. Du musst ans Wasser. Das ist weitaus wichtiger als alles andere.
Ja, ich war schon ein paar Tage nicht mehr am Wasser. Ne? Du warst am Wochenende noch, oder?
Nee, ich war Wochenende nicht. Ich habe Bereitschaft noch gehabt. Also ich war vor 2 Wochen zuletzt. Ne?
Okay, naja, das geht ja auch. Ja. Und du bist ja momentan... Ich will nicht sagen mega erfolgreich, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber was ich sehe, ist, dass du relativ regelmäßig fängst, also in fast jedem Video ist ein Fisch drin zumindest. Und ich schreibe es ja auch immer wieder drunter, ich finde die Fische so toll, also diese dunklen deutschen Welse, so man sieht's, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie ein Fable dafür, ne? Ich finde die so geil, die Fische, die er da fängt.
Mhm. Na, ich sag mal so, der Hintergrund der Geschichte, da müssten wir jetzt einfach mal den Herrn Arlinghaus dazu interviewen. Mm-hmm. Ich gehe davon aus, dass jetzt natürlich die Selektion da eine Rolle spielt. Also der Untergrund ist relativ schlammig, dunkel. Und ja, über die Jahrzehnte wird sich da halt rauskristallisiert haben, dass die dunklen Fische wahrscheinlich überlebensfähiger sind oder einfach einen Vorteil haben, weißt du?
Ich dachte, also ich kenne die dunklen Fische auch oft so von relativ klaren Gewässern. Und wenn das Wasser so sehr schlammig ist und bräunlich, dann sind sie ja oft so ein bisschen blass. Wie ist denn das bei euch? Also zumindest da, wo du jetzt aktuell angelst. Also wenn ich deine Filme sehe, würde ich das mal so in zwei Bereiche unterteilen. Einmal mit Strömung, einmal mit wenig Strömung. Und ich glaube, da wo wenig Strömung ist, sind sie ein bisschen dunkler. Stimmt das, oder?
Genau.
Ja, also ist nee, wahrscheinlich auch ein anderes Gewässer oder ein anderer Gewässerabschnitt zumindest.
Es ist ein komplett anderes Gewässersystem, okay. Ne? Und die Strömung ist, ja, kannst du bald sagen, wie am See, ne? Mhm. Es ist, ja, zu vernachlässigen, die Strömung. Mhm. Also wenn es gut ist, dann hast du 3 km/h und wenn es so, wie es jetzt aktuell ist, bist du so bei 1,5 Stundenkilometer an Strömungsgeschwindigkeiten, ne? Und das ist ja nicht wirklich viel.
Nein, so ne? Kenne ich es auch in Frankreich. Also ich bin ja auch so ein typischer Frankreich-Angler und da gibt es halt einfach viele Flüsse, die keine Strömung haben und es ist halt ein entspanntes Angeln. Ich mag auch das Angeln, muss ich sagen, ne? Auch was Köderfischfangen so anbelangt und es ist alles so ein bisschen stressloser, ja. Und irgendwie hat das so auch seinen Reiz, finde ich.
Na, du hast auf jeden Fall nicht die Hudeleien und die Probleme mit der ersten Strömung, wenn du die Routen rausbringen willst. Oder du kannst auch easy peasy rudern, die ganze Sache. Du kannst oder auch sagen, ich mache einen Elektromotor ran. Ist ja eigentlich, sag ich mal, alles überlassen da an so einem kleinen Fluss. Und das hat den großen Vorteil, wenn ich da an den Po denke oder an die Oder, was da teilweise für einen Strömungsdruck drauf ist, wo du dann selber, sag ich mal, selbst beim großen Schlauchboot manchmal schon ja, ein mulmiges Gefühl hast. Ja. Also in den Buhnenfeldern, da ist ein schönes, entspanntes Angeln. Ne?
Und ich finde auch, man muss also, Kanten und so weiter sind bei viel Strömung dann immer extrem wichtig. Ne? Bei weniger Strömung, finde ich, ist man ein bisschen flexibler in der Fischerei. Macht es natürlich zum Teil auch schwieriger, aber ich bin auch einer, der einfach mal eine Route dicht macht oder mal Flussmitte fischt oder so, weil ich finde, die Welse, klar, Kanten sind immer interessant, aber bei weniger Strömungen werden halt auch die Bereiche interessanter, die mal so ein bisschen abseits von Kanten sind, ne? So ein Fluss mit und so. Ich finde, ähnlich wie im See vagabundieren die Fische einfach viel mehr umher und ja, ja. Kann man mal schön die Montagen fischern, finde ich auch immer reizvoll.
Ja, also ehrlich gesagt, man versucht ja erstmal das Grundlegende zu vermitteln irgendwie, ne? Sucht ja Kanten, sucht ja irgendwelche außergewöhnlichen Stellen, die das Gewässersystem so ein bisschen ja abwechslungsreicher machen. Aber was man dann im zweiten Schritt irgendwie so vermitteln muss, pass auf Kinder, das ist nicht unbedingt immer alles. Ne? Und was du eben gerade gesagt hast, ist da halt viel Wahres dran. Die Fische, die ziehen in Flachbereichen oder wo ganz wenig Strömung ist, weitaus mehr umher. Mhm. Ne? Die sind einfach, sind nicht in der Verpflichtung, okay, ich muss jetzt Energie sparen, ich muss auf dem kürzesten Weg, sag ich mal, im Kantenbereich meine Nahrung aufnehmen, sondern ich habe sowieso den Energielevel, den Umsatz in so einem ja, langsam fließenden Gewässer.
Und die Nahrung verteilt sich ja auch. Ich sag mal, Kante, eine Grundkante wird immer, wenn die Strömung reindrückt, ich meine, da lagert sich natürlich einiges ab. Und wenn die Strömung fehlt, verteilt sich das halt auch alles so ein bisschen mehr, muss man natürlich auch sagen. Ne? Dass, wie du schon sagst, Flachwasser und so weiter, ja, da ziehen die Wälse halt rum. Und genauso wie die Futterfische, die fängt man ja teilweise auch im Fluss mit. Ne? Wenn da mal die Fideangler oder so anguckst, ne? Die gucken nicht immer nur nach Kanten, die gucken auf Entfernungen, ne? Wo die Fische gerade laufen. Und da fressen dann natürlich die Wälse auch.
Also ganz, ganz, ganz viel suche ich immer wirklich dort, wo die Futterfische sind. Ne? Mhm. Wenn ich da sehe, dass die Rotfedern zum Beispiel da laichen, da kommt definitiv eine Route hin. Ne? Oder wenn die Brassen gerade im Gange sind, kommt da auch direkt eine Route hin. Und du siehst ja oftmals, das ist ja auch immer ganz wichtig, Gewässerbeobachtung, ne? Also für mich zumindest. Das habe ich noch damals aus dem Karpfenangeln mitgenommen. Ne? Ich habe mich teilweise auf den Boden hingelegt und dann geguckt, wie die Blubberblasen sich bewegen, wie die Gründelspuren von den Fischen sind. Und das setze ich heute noch beim Ballerlangen allen ohne um, ne? Das ist, ganz viel Gewässer beobachten.
Das ist ein saugutes Stichwort Karpfenangeln. Machst du das heutzutage immer noch ein bisschen oder weniger?
Du, ich bin ehrlich, seitdem ich das Ballerboot habe, das große Boot, ja, im Prinzip seit 2 Jahren war ich nicht mehr Karpfenangeln. Mm-mm. Bam!
Ja, du, mir ging es damals, ich war ja, jetzt lasse ich mal was raus, und zwar war ich ja so mit 16, 17 war ich Karpfenangler, ja. Das war auch nur bei uns an den kleineren Tümpeln und so und hier und da mal am Gewässer, aber nie die großen Touren gemacht, wie später, was aber auch mit meinem Alter zusammen lag. Wenn du unter 18 bist, hast du halt einen begrenzteren Umkreis, da bin ich irgendwie im Trolley an Haustümpel. Und ich habe mir damals meine heißgeliebte 125er Honda NSR verkauft, ja, um mir eine Karpfenausrüstung zuzulegen. Also, und ich war ein abgöttischer Mopedfahrer, das war so mein Ding, aber das Angeln war mir wichtiger. Und als ich dann 18 geworden bin, ich hatte dann noch so einen Unfall, Kniescheibe zertrümmert, Schmerzensgeld bekommen, und war ganz gut versichert. Und ich habe dann die Summe, eine schöne fünfstellige Summe, mit der kann man, also wenn man 18 ist, ja, da ist man schon happy. Und ich habe die volle Kanne alles ins Angeln gepulvert, inklusive einen Boden, 19er Skiff. Und damals, was heißt damals, das ist jetzt, wie lange ist das her? 13 Jahre, ja, aber man muss schon fast damals sagen, weil damals hatte keiner ein großes Boot. Die hatten alles nur so kleine Boote, aber das Ansitzangeln vom Boot mit Beiboot, das war bei uns in der Region und auch in Frankreich noch gar nicht modern. Das haben vielleicht ein paar Karpfenangler gemacht, aber keine Welsangler. Und auch am Po haben die da erst so langsam angefangen, mit Beiboot zu arbeiten. Und als ich mein Boot hatte, ich bin gar nicht mehr auf Karpfen gegangen. Ja, also es war wirklich so, davor war Karpfen und Wels für mich so gleichrangig, und als ich dann das Boot hatte, war mir Karpfen auf einmal scheißegal. Ja. Ich weiß nicht warum, aber jo.
Na, bei mir ist es so, weißt du, ich bin ein fauler Hund in dem Aspekt. Es ist alles wichtiges Material auf dem Boot drauf, da ist das Schlauchboot drauf, das hänge ich mir bloß hinterm an der Anhängerkupplung ran. Dann habe ich meine Routen, die ich ins Auto reinwerfe, ein bisschen essen, ein bisschen trinken, und dann bin ich startklar. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt anfange, möchte wieder Karpfen angeln, okay, jetzt könnte man sagen, du kannst ja auch vom Boot aus Karpfen angeln, ne? Ja, ja.
Ich hatte damals auch, die Amiopods gab es ja mit auch entsprechenden Halterungen fürs Boot, und so habe ich mir alles auf mein Boot gemacht, aber ich habe es nie genutzt, nie.
Ja, also ich weiß nicht, ich bin einfach jetzt im Moment zu träge dazu, muss ich offen und ehrlich sein. Und auf der anderen Seite, Karpfenangeln hat man mehr oder weniger fast alles erreicht, so was man sich selber gezielt hat, gesetzt hat, was für ein Ziel, ne? Und ehrlich gesagt, Wallerangeln ist so gerade so, okay, da muss ich noch eine ganze Menge lernen, müssen wir offen und ehrlich sein. Ja, da habe ich nicht diesen Erfahrungsschatz wie beim Karpfenangeln.
Was dann ja auch und, super interessant ist. Ja. Ich sehe es bei uns gerade, wenn ich mit unseren Teamanglern rede im Raubfischbereich, da denke ich auch immer, du bist ein kleiner Junge, der überhaupt keine Ahnung hat. Wenn ich mal gucke, welche Spezialisten wir teilweise im Team haben und wie gezielt die ihre Fische fangen. Was ich vielleicht im Welsbereich hier und da auch habe, aber beim Zander- und Hechtangeln, gerade beim gezielten Großfischangeln, da bin ich komplett in Kinderschuhen. Ne? Ja, und das ist halt wieder interessant, wenn man so viel lernen kann auch.
Genau, und das ist ja auch dieses, also ich sag mal, ich ziehe vor jeden Spezialisten, also der sich spezialisiert hat auf bestimmte Fischart, den Hut, ne? Weil der hat einfach die ganzen Jahre Erfahrung gesammelt, der kommt hin, das Gewässer sieht ganz genau, wie das Gewässer tickt oder wie er sich gerade verhalten muss, auf was er sich einstellen muss, und dann setzt das einfach um, er macht, ne? Und du kommst da als Laie an, also es geht so beim Zanderangeln bei mir, ne? Ich bin froh, wenn ich mal einen Zander rankriege. Und wenn ich diesen Tock nicht verpasse, ne? Ich bin ja so dieser motorische Eisenbahnfahrer, weißt du, wenn der Tock war, dann habe ich erstmal den Hebel eine Stunde später umgedreht, ne? Und da ziehe ich wirklich den Hut und vor den Leuten, die sich da spezialisieren, ne? Aber ich habe auch immer wieder so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man sich zu doll verrennt.
Ja, ja.
Karpfenangeln habe ich mich extrem damals verrannt gehabt. Klar, ich habe damals auch schon ein bisschen Walli geangelt, so nebenbei. Ich habe auch Hecht geangelt nebenbei, aber du hast im Prinzip, sag ich mal, nur diesen Blick für eine Fischart gehabt. Ne?
War es bei dir auch so, dass du Zielfischangler warst, dass du wirklich gesagt hast, ich möchte diesen Fisch, genau diesen Fisch fangen und tue alles dafür, um das Ziel zu erreichen? Oder warst du eher einer, der gesagt hat, ich will einen schönen Fisch fangen, da gibt es schöne Fische, mal gucken, was kommt?
Es gab nur einen Zielfisch. Ja, ich habe schon mal betrieben einen bestimmten Zielfisch. Der hatte sogar einen Spitznamen bei mir. Das war ein Milchner gewesen. Mhm. Und den hatte ich den Weißen Hai genannt, ne? Weil der einfach total störrisch war und so eine richtig schöne markante Rückenflosse hatte. Und den hatte ich so in der Regel anderthalb Jahre immer, so 1,5 Jahre immer in diesem Rhythmus. Ne? Nicht jedes Jahr gefangen, sondern so alle anderthalb Jahre, sag ich mal. Ne? Und da war ich immer richtig happy, wenn ich den gefangen hatte, weißt du? Aber dass ich jetzt gesagt habe, dass es unbedingt sein muss, nö, definitiv nicht. Ne?
Ja. Es war, glaube ich, bei euch Fisch in der Region, ist es nicht so, dass ihr schon ewig 50 Fünder oder so habt. Ne? Ich glaube, ihr seid da ein bisschen verglichen mit dem Rheinland hinten dran von den Karpfen.
Genau, genau. Mhm. Die Gewichte, die kommen jetzt langsam und klimatisch bedingt, ne? Aber so historisch und halt klimatechnisch gesehen waren wir immer ein bisschen weiter hinten ran. Aber die Fische sind auch machbar jetzt, ne? Ja. Mittlerweile.
Also als ich auf Karpfen geangelt habe vor 16, 17 Jahren, größte Fisch bei mir im Hausgewässer war 16 Kilo. Und das war eigentlich ein ganz schöner Fisch. Und da musste man auch schon wirklich weit gucken, 30 Fünder, wo ist der nächste Tümpel mit 30 Fündern? Also nicht in jedem kleinen See hatten wir hier 30 Fünder. Und mittlerweile der größte Fisch hier unten in meinem Hausgewässer, ich angel da jetzt kaum noch, wie gesagt, nachher mal ein bisschen auf Zander, aber auf Karpfen nimmer. Kumpel, mit dem ich nachher rausziehe, der hat letzte Woche einen Schuppi gehabt von 27,5 Kilo. Und das ist krank, wie die Fische abgewachsen sind in den letzten Jahren. Früher hast du dich über einen 13-Kilo-Fisch mega gefreut, ne? Und 15, 16 Kilo, das war Endstufe. Und jetzt, also alles unter 20 Kilo ist ein Kleinfisch, so habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, also ich habe, als ich so 15, 16 war, da war ich ja viel Karpfenangeln, ne? Und da war ich froh gewesen, wenn ich so 10, 12 Kilo geknackt hatte, ne? Das war dann so eine magische Grenze gewesen, ne? Und das war auch noch so die Zeit bei uns gewesen, wo viel Besatz zur Entnahme für Speisefische gemacht wurde, ja?
Das ist bei uns da ja auch gang und gäbe in den kleineren Seen, das ist so Forellenangeln
ja
mit Kleinkarpfen so quasi.
Ja, da wurden ja teilweise Tonnen reingekippt, um, sage ich mal, den Angeldruck der Kochtopfangler zu gewährleisten, wisst ihr? Aber das ist auch alles bei uns extrem rund zurückgegangen, ne? Mhm. Also so haben wir es auch nicht mehr wie vor 20, 25 Jahren. Oh mein Gott, bin ich alt.
Naja, also ich ertappe mich ja manchmal, wenn ich sage früher, und da meine ich Zeiten von vor 10, 15 Jahren, wenn jetzt ein Angler nebendran hockt, der vielleicht 60, 65 ist, der lacht darüber, ne? Und die Karpfenangler der alten Schule, denen geht's ja so. Ich habe, als ich das letzte Mal wirklich gezielt auf Karpfen geangelt habe, da war ich noch in der Ausbildung, das ist auch, 10 Jahre her, über 10 Jahre, ja.
Aber die Zeit rennt. Zeit, die rennt echt weg.
Ja. Auf jeden Fall neben meiner Berufsschule in Hessen, also ich bin ja Saarländer, aber musste immer pendeln nach Hessen zur Berufsschule, weil es den Ausbildungsberuf, Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik, also habe ich heute nichts mehr damit zu tun, Straßenverkehrstechniker, Brückenbau, Asphalt, Decken und so, Trassierung berechnen, lauter so ein Kram. Ja, und da musste ich immer nach Hessen und neben der Berufsschule war ein Tümpel, wo relativ bekannte Karpfenangler einen Fisch gefangen haben bis 34 Kilo. Und ein 34 Kilo Schuppi vor 10 Jahren, das war, der hat sich so unter den Top 5 in Deutschland eingereiht. Und der Tümpel war direkt neben meiner Berufsschule und habe ich halt gedacht, du, wenn ich da eine ganze Woche bin, bevor ich da irgendwo im Jugendheim penne, da penne ich doch da am Wasser. Und habe ich 5 Wochen auf dem Fisch angesessen, war glaube ich zwischendurch nur 2 Wochenende mal vom Weiher weg, weil ich auf eine Messe musste. Damals noch von Sänger, ja. Und da habe ich einen alteingesessenen Karpfenangler auch kennengelernt, der so ein bisschen in der Hamburger Kante bekannt war. Der hat auch schon mit Capzilla auch schon Podcast gemacht und so weiter. Und ich habe es einfach so faszinierend gefunden. Der hat sein Fotoalbum ausgepackt. Der war, glaube ich, damals so Mitte 50, vor 10 Jahren, so in dem Dreh, sag ich mal. Und der hat sein Fotoalbum rausgepackt, wo sie an Cassien waren, so Ende der 80er und so, wo er die ganzen großen Fische aufgelistet hatte und hat mal damals von Twente-Kanal in Belgien und so erzählt. Also wirklich einer der ganz alten Schule, die das wirklich erlebt haben, als die ersten Bissanzeiger kamen, als der Boilie nach Deutschland kam, als es quasi nur einen Angelladen in Deutschland gab, der die Sachen aus England importiert hat. Und fand ich mega spannend, ne? Und dann weißt du wirklich, du bist ein ganz, ganz kleines Schlicht und hast noch nicht viel gesehen, ne, wenn du dich mit solchen Leuten unterhältst.
Ich weiß noch, also ich glaube, ich war auch so, da hatte ich schon einen Führerschein, da war ich 18.
Und ich habe übrigens, also um die Geschichte kurz abzuschließen, ich habe den Fisch nicht gefangen, ich habe ein paar Fische gefangen, da waren nicht viele drin, ein paar habe ich gefangen, keine großen, auch so bis 13, 14 Kilo und mein Kumpel, der hat ihn dann gefangen mit 32,5 Kilo, den Schuppi, auf meinem Platz im Frühjahr im Flachen. Einfach da ein paar Wochen vorne geblenkt, hat er gesagt, ich ziehe das eiskalt durch, ja, und nachher ist er doch hinten ins Flachen und hat mich auch total gefreut, dass er ihn denn dann hatte, als ich schon weg war vom See, also es war cool.
Eine geile Nummer, aber trotzdem, ist okay, ist geil. Ich weiß noch, also als ich 18 war und dann auch erstmal Führerschein und dann losfahren und da war ich auch noch mit Teleskoproute teilweise unterwegs gewesen, auf Karpfenangeln und dann auch wirklich mit Futterkorb, Kartoffel und dann wirklich Kochtopfangeln ab, ne? Und extra an so ein DRV-Gewässer rangefahren und dann kamen so eine Karpfenfreaks an, ja? Ich war ja absolut, sag ich mal, so der Gegner gegen Bissanzeiger und was es da nicht alles gab. Die kommen da an, packen ihre elektronischen Bissanzeiger an. Ich so, was ist das denn? Da war ich so ein bisschen noch so naiv, weißt du? Und das hatte mich eigentlich so überzeugt, okay, das ist ja geil, die ganze Technik und so, das willst du auch, ne? Und dann Angelkatalog, da gab es ja die Kataloge noch, aufgeschlagen. Ach du grüne Neune, das waren ja noch D-Mark-Zeiten. 700 D-Mark, ein Bissanzeiger-Set, hast du nicht gesehen, von Fox irgendwas. Mhm. Ich muss lügen, wie teuer es wirklich war. Ja, aber dann habe ich mir damals vom Bär sowas geholt. Ne? Mhm. Und so mit einer Strippe noch und sowas. Und so. Ich habe mich richtig cool gefunden. Ne? Und dann eine Liege, sag schon.
Bär war damals im Auto, da kann ich mich als Kind noch dran erinnern. Ich glaube so, als ich 9 oder 10 war, mein erster elektronischer Bissanzeiger, das war auch so ein Bär-Ding. Ne? Das waren so dieser günstigere Standard, den es dann auch relativ zeitnah in Angelläden gab. So. Und das, ja, damit ist man dann schon zurechtgekommen. Ne?
Mhm. Ja, und sonst habe ich immer mit Pose geangelt auf Karpfen damals. Ja. Das war auch geil.
Ich glaube auch.
Pose.
Also Karpfenangeln gab es bei uns, also das hört sich jetzt doof an, aber wir hatten auch, ich kam in eine Zone rum, im nächsten Angelladen, ich hatte glaube ich 2 in der Umgebung, wo ich mit dem Fahrrad hingekommen bin und das waren alles so Tiergeschäfte, die hatten kein Karpfenzeug und die haben die auch nichts bestellt.
Ja.
Also ich habe dann teilweise schon im Supermarkt mir Rute und Rolle, Fisch und Fang und so gekauft und habe Artikel
über
das moderne Karpfenangeln gelesen und war dann jedes Mal in der Hoffnung, als ich mit meinem Fahrrad in den Nachbarort gefahren bin, mir da irgendwas zu kaufen, ja, ein Clip, ja, zum Festbleifischen und so. Und es gab nichts, ja, Safety Bulk und so. Die konnten da gar nichts mit anfangen. Ich musste mir da immer irgendwas selbst bauen. Das fand ich so schade. Und dementsprechend, als ich mit dem Roller dann, als ich 15 war, ein Mofa bekommen habe, das erste Mal ein bisschen weiterfahren konnte, nächsten Angelladen. Und dann, das war für mich ein Traum. Ja, oder die ersten Messen, wo ich halt wirklich mal das ganze Zeug, was ich jahrelang nur in den Magazinen gesehen habe, wirklich mal in echt gesehen habe und kaufen konnte und einsetzen konnte. Und das auch noch funktioniert hat. Das war für mich einfach das Größte.
Ja, also ich kann mich nur daran erinnern, die erste Tüte Boilies, die ich gekauft habe, war von Top Secret Honig irgendwie sowas. Mhm. Ja, kauft man diese Boilies, ja, der im Laden hat gesagt, du musst da am Haken ranmachen und dann funktioniert das.
Wie kriege ich diese Dinger am Haken? Dann geht das, ne?
Ja, ungefähr. Ich dachte, das funktioniert doch gar nicht, ne? Und dann durch Zufall im Kiosk eine Angelzeitung gesehen, moderne Karpfenangel, blätterst mal auf, nimmst mal weg mit. Und dann war es um mich geschehen. Ne? Und dann habe ich so lange einen Angelladen gesucht, bis ich dann endlich fertig gebundene Karpfenhaken hatte. Ne? Da musste ich ja noch die Boa kaufen, die Nadel noch und dann ging es eigentlich mal.
Ich habe damals meine Haare immer mit Zahnseide gebunden und so. Ne? Das gab ja auf nichts.
Ach, war eine geile Zeit.
Aber du hast dir jetzt auch, das hört sich so an, als dass du dir auch alles so ein bisschen selbst erarbeitet hast, dass du nicht jetzt die Kumpels hattest, die dir alles gezeigt haben und vorgekaut haben.
Nee, die gab's nicht. Ja. Nein, es gab keine Kumpels, die das gemacht hatten, weil es war im Prinzip wirklich in den Kinderschuhen.
Mhm.
Und man musste sich wirklich alles selbst ereignen, ne? Und dann, ich weiß, dass ich bei uns in der Region einer der ersten war, ne? Die es dann so auf die Spitze getrieben hatten, die dann auch im Winter dann draußen waren, ne? Mhm. Und das gab's einfach nicht. Also, und dann ist ja die Szene und so. Okay, dann ist dieses Karpfenangeln ja immer populärer geworden, ne? Und dann war es, ja, konnte man auch sich mit anderen Leuten unterhalten, ne? Aber vorher, da war ich alleine auf weiter Flur.
Aber das war schon reizvoll, oder? Ich meine, selbst bei mir
mit
dem Welsangeln. Ich war als Jugendlicher in so Jugendcamps und in Italien, so damals gab es auch noch kein U-Posenfischen und nix. Das habe ich mir im Prinzip auch alles so ab 18 selbst beigebracht. Und auch die Auslandsreisen, so die ich dann hatte, viel immer in Frankreich gewesen, zu Flüssen gefahren, wo ich nur mal drüber was gelesen habe, aber wo da gar keiner sagen kann, sind da Wälder drin oder nicht. Und das war für mich somit die reizvollste Zeit, ne? Wenn du nicht, sag ich mal, zu jedem Thema ein YouTube-Video findest. Na, auch wenn man, das jetzt komisch ist und wenn man heute ja auch einige YouTube-Kanäle quasi betreiben und das ja auch forcieren und das den Leuten ja auch extrem hilft. Trotzdem finde ich, war das früher, als es noch nicht so viele Informationen gab, das hatte auch was, ja. Es war schon irgendwo geheimnisvoller und reizvoller.
Genau, und das vermisse ich ehrlich gesagt auch ein bisschen, weißt du, dieses sich mit der Thematik auseinandersetzen, sich selbst damit auseinandersetzen, vor allen Dingen selbst Ideen zu entwickeln. Mhm. Heutzutage wird ja alles vorgesetzt, ne? Pass auf, du willst mit einem Pop-Up-System angelst du so. Mhm. Die Möglichkeiten hast du, such dir was aus. Du kriegst es, wie man es bindet, fertig ist der Lack.
Ja, die von Korde angeln auch so, das muss so passen, ja.
Ja. Ob nur die oder der, die angeln so und das ist alles gut und alles schick. Ja, und irgendwie ist dieses Grundverständnis dafür, ich muss mir mal selber Gedanken darüber machen, wie ich weiterkomme, komplett abhandengekommen. Mhm. Du brauchst ja auch bloß, sag ich mal, in Facebook reingucken, ne? Wie viele Fragen gestellt werden, die eigentlich sag ich mal, selbsterklärend sind, wenn man sich Gedanken macht. Mhm. Ne?
Die Leute wollen sich, glaube ich, zum Teil gar keine Gedanken mehr machen oder wollen auch nichts testen, sondern wollen alles auf dem Silbertablett so ein bisschen serviert bekommen. Ne?
Wollen Erfolg haben auf voller Linie und wollen dann gleich mit dem großen Fisch einsteigen. Und dann fehlt der Umgang, habe ich schon mal Erfahrung mit, sag ich mal, mit so halb so großen Fisch gesammelt. Wie geht der Fisch ab an der Route? Wo sind die Probleme, wenn ich im Schiffsbereich bin? Was kann da passieren? Keks, alles irgendwie stehen sie vor veränderten Tatsachen und dann kann ganz schlimme Sachen passieren. Aber ich möchte jetzt nicht die Teufel an die Wand
machen. Nee. Ne? Ich sag mal, einerseits finde ich es ja saugut, so die Leute kommen relativ schnell rein. Also wenn sie Interesse haben, die können sich ja einen ganzen Winter über zumindest theoretisch auf einen brutalen Stand bringen. Ja. Und das merkt man auch oftmals auf Messen, wenn man da mit den Leuten spricht und wenn dann auch so die Fischgrößen fallen, sie waren mal in Italien, sie waren mal in Frankreich, hier und da, und da fallen ein paar brutale Größen, wo ich sage, Respekt, ja. Und da fragt man mal näher nach, ja, ich habe erst vor 2 Jahren angefangen. Und er auch denkt, okay, ne, das ist schon Wahnsinn, wie weit man heute aufgrund der Fischbestände, aber auch aufgrund des Wissens, was teilweise online vermittelt wird, wie schnell, wie weit man kommen kann. Aber trotzdem fehlt die Erfahrung am Wasser, denen fehlt die Nächte, denen fehlt die Anzahl, die haben vielleicht noch nicht durch den Dreck mussten vielleicht noch nicht krabbeln, ja, so oder mal auf die Nase fallen bei Trips, ne? Das fehlt alles so ein bisschen, ja.
Ja, grübel, Erfahrung, Herr Müller hat gerade den Faden verloren.
Ja, ist doch nicht schlimm. Wir haben ja eigentlich nur so ein bisschen philosophiert, wie ist die Szene heute, wie war es vor ein paar Jahren. Generell auch Karpfenangeln, also wenn ich über das Karpfenangeln, auch wenn ich heute mal sehe, was so abgeht, so gerade auch das Stalken, finde ich ja mega reizvoll und ich finde, das sind auch geile Wege, die da teilweise bestritten werden, natürlich auch hier und da mal ein bisschen gepusht von den Firmen, die halt nicht nur mehr 12-Fuß-Routen und 13-Fuß-Routen verkaufen wollen, sondern auch mal kürzere Routen, aber trotzdem finde ich spannend, dieses aktive Karpfenangeln, wirklich mal um See rumlaufen, Fische beobachten, Fische anwerfen mit freier Leine und so, das hat irgendwie auch nochmal so ein bisschen was Ursprüngliches. Also ich finde es sehr cool, welche Wege man teilweise als moderner Karpfenangler heutzutage gehen kann und welche Wege auch aufgezeigt werden und was alles funktioniert. Es ist nicht nur mehr stumpf ein 80 Gramm Safety Bolt Rig irgendwie mit einem 20 Zentimeter Vorfach rauswerfen, sondern es gibt so viele Möglichkeiten und auch Tackle dafür. Das finde ich wiederum sehr geil.
Das ist auch richtig geil. Also ich sag mal so, du hast relativ wenig Zeit, die du aufbringen musst, um aktiv den Karpfen nachstellen zu können. Und es ist eine Angelei, die mich mehr oder weniger an meine Kindheit erinnert, ne? An dieses Beobachten.
Genau.
Wo ist da gerade der Fisch? Dann hast du wirklich dann damals halt mit einer Pose genau dort in seine Nähe hingeworfen, mit einem Maiskorn dran, 2, 3 Maiskörner drumherum und du hast gewartet, bis die Pose. Also es ist nichts anderes als eine abgewandelte Variante, die natürlich sehr fängig ist und populärer verpackt.
Und du lernst das dann besser kennen auch, ne? Das ist
genau
der Punkt. Nicht nur stumpf irgendwo Futterangeln machen, eine Ladung abkippen und warten, sondern gucken, wo ist der Fisch, wo kann ich ihn abfangen?
Naja, wir haben da sehr gute Angler, die so wirklich Stalking richtig, richtig gut sind, ne?
Was ich da richtig gelesen habe, auch in den letzten, also Karpfenangel war bei mir nie komplett weg. Auch wenn ich es jahrelang nicht gemacht habe, ich habe es immer so ein bisschen verfolgt und fand das extrem spannend und auch extrem weit, auch so generell die wenn ich Szene oder auch Angelgeräteindustrie und so nennen kann. Was ich halt auch cool finde, dass bei den Karpfenanglern schon seit ein paar Jahren nicht nur mir die Fischgröße im Vordergrund steht, sondern halt auch das Besondere am Fisch, ne? Verschiedene Formen oder auch wo fange ich das urbane Angeln, das Angeln an kleinen Kanälen, an Seen und so. Die Karpfenangler haben viel eher in meinen Augen verstanden, dass nicht nur das reine Gewicht ausschlaggebend ist. Klar, solche Karpfenangler gibt's auch, aber es gibt halt auch viele Gruppen, die aufs Gewicht scheißen, ja, und halt wirklich gucken, unter welchen Umständen fange ich den Fisch. Und da finde ich, so weit sind die Welsangler noch nicht.
Nee, so weit sind sie noch nicht, kommt langsam. Das ist auch das Schöne. Also ich habe ja diesen ganzen Prozess mit diesen Größenwahn wirklich auch miterlebt gehabt. Und ich habe mich eigentlich komplett rausgehalten auf diesen ganzen Hype da um Gewicht. Und da müssen die Walleangler noch hinkommen. Oder generell, dieser Größenwahn muss abgeschafft werden, weißt du? Wir müssen dafür sorgen, dass das weg ist. Sackfishing geht andere Wege.
Ja, ich würde schon sagen, dass wir das ja auch so ein bisschen befeuern. Ja, jetzt Markus erwähnt es ja auch oft, oder auch was Hannes macht, finde ich halt sehr, sehr sympathisch und nahbar. Wir haben halt hier auch im Saarland echt nicht so die Top-Gewässer, aber ist vielleicht gar nicht verkehrt, dass man den Leuten auch mal sagt, hey, hier, es gibt nicht nur Gewässer wie Rhein oder andere Top-Gewässer oder Po, sondern es gibt halt nun mal auch Vereinsseen oder Flüsse, die nicht die besten Bestände haben, dann muss man sich mal durcharbeiten, bis man ersten Wels fängt. Und wenn der nur einen Meter hat, das war ein harter Weg. Ne?
Das gibt mir gerade so ein Stichwort, Hannes. Mhm. Hannes und Herzen. Ich möchte ein T-Shirt von Hannes haben mit so einem Herz drauf.
Ich glaube, mittlerweile verteilt er Herzen. Ich beobachte sie immer. Ich kann mich ja so, außer bei deinem Kanal, aber die Kanäle, die wir schneiden, ja, du schneidest ja deine Videos ja selbst, da kann ich mich ja überall reinscammen. Ich kommentiere zwar nicht unter Hannes oder Maxi oder Yoshi, das mache ich nicht, aber ich kann mich da als Admin überall anmelden. Und manchmal sehe ich aber wirklich, dass Hannes auch eigenständig schon Herzen verteilt. Er geht zwar sehr sparsam damit um, aber hier und da macht das mal.
Ich mach provokativ immer, wenn Hannes was macht, ein Herz.
Ja. Bumm. Ja, ja. Weißt du, bei Instagram ist es ja auch so, ne? Aber ich finde das schön, wenn wir Liebe verteilen, ja? Nicht so wie früher, oh, da gibt's mal ein, was weiß ich, einen Daumen nach oben oder einen dicken Bizeps. Nee, da gibt's mal ein Herzchen. Muss man auch mal machen.
Richtig.
Oh je.
Oh je.
Da rastet der Hund aus.
Na,
die Glocken. Also ich glaube, das ist fast jeden zweiten Podcast so, wenn die Kirchenglocken hier läuten, weil mein Hund ist, glaube ich, Atheist. Der ist wie ich, der kann die nicht leiden und der fängt an zu bellen.
Du, hier sind die Küchenglocken gerade auch dabei zu glocken.
Ja, es ist ja auch 18 Uhr. Ja. Ich glaube, bei dir ist auch 18 Uhr, oder?
Ja. Oh Gott, das kann ja.
Wahnsinn, oder? Ja, nee. Sind zwar ein paar Kilometer auseinander, aber Zeitverschiebung haben wir nicht.
Achso, ich habe mir heute Mr. Waller Video angeguckt, was heute hochgeladen wurde.
Driftangeln, mega spannend.
Drift?
Ja, mega
richtig
spannend.
Geile Aktion.
Du machst es ja auch zum Teil, oder?
Ich mache zum Teil auch. Und das Schade ist ja, Driftangeln kommt ja mehr oder weniger aus der Anfangszeit.
Ganz ehrlich, Vertikalangler gibt's viele, ne? Also gerade auch in den letzten Jahren wurde es ja sehr gepusht. Die eine viel das Fireball-Angeln, wie halt auch viel Vertical Jig oder auch Disc-Teaser-Würmer und so, andere Teaser, Zöpfe, wie du immer sagst, Wallerzopf. Das wird ja viel propagiert und ist ja auch eine sehr spannende Fischerei. Aber so das eigentliche Driftangeln mit der Pose wird kaum noch gemacht.
Also das war mal in Mode gewesen in Italien, ne? Wo die Boote dann so runter, aber klar, haben dann immer ihr Wallerholz extrem doll gesprungen, aber das war halt mal eine Angelei, die wirklich in Mode war in Italien, sag ich mal so. Aber das ist ja auch mehr oder weniger verschwunden. Ne?
Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, wenn du ins Delta gefahren bist, ich glaube bei Andi, kriegt da manchmal ein bisschen Zeug von uns und so, also da haben wir einen ganz cooler Kontakt, und die haben früher, haben die das nur gemacht, alles vorausdriften. Und ich glaube, die es gut konnten, haben, glaube ich, 6 Posen in der Vordrift oder 4 Posen in der oder mit 9 Routen haben die, glaube ich, gefischt. Ja, mit 3 Routen kannst du ja pro Boot nasen. Ich glaube, die haben teilweise mit 9 Routen pro Boot gefischt. Teilweise mit Seitblender und teilweise halt Posen, alles vorausdrift mit dem Frontmotor und dann um die Kurven rumsteuern und so. Also richtig krass. Also mega aufwendig. Aber es ist eigentlich, sag ich mal, es wurde dann sehr viel gemacht. Ja, und auch die E-Motor-Geräusche und so. Irgendwann haben die Fische das rausbekommen. Aber eigentlich eine Pose, die 50 Meter oder noch weiter vorm Boot treibt, es gibt auch nichts Unauffälligeres wie vorausdriften, ne?
Ja, du, also ich sage immer Driften oder Bommeln dazu, ja, also bei mir hat sich das Wort Bommeln so eingebürgert, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich durch Rico, ne, eine Pose, die ich irgendwo hintreiben lasse, ist Bommeln. Ob ich nur vom verankerten Boot mache, bommel ich, oder ob ich da nur das Boot driften lasse, ich habe also eigentlich auch immer beim Klopfen, wenn ich mit einem Großen unterwegs bin, eine Bommel draußen, weißt du, meistens eine Rückdrift.
Wie eine tote Rute, sag ich mal. Die treibt so nebenher und bringt oft einen Bonusfisch.
Genau, die bringt sogar meistens richtig gute Bonusfische, ne?
Ja.
Und wollte ich ja in Italien sein. Mann, also im Frühjahr schon.
Ja,
3 Wochen
du darfst
lang.
Ja jetzt nochmal sogar. Jetzt offiziell Reisewarnung ab morgen, glaube ich, generell aufgehoben. Auch wenn die Italiener schon vor 10 Tagen gesagt haben, kommt alle her. Aber Deutschland hat sie jetzt ja, glaube ich, morgen werden alle Reisewarnungen aufgehoben. Und dann kann man ja nochmal.
Aber nicht bei der Hitze.
Ja, obwohl die Fische kommen jetzt aus der Laich raus, weiß nicht, ja.
Ja, das spare ich mir von Herzen her auch.
Aber ganz ehrlich, dieses Driftangeln, ne, als ich das Video gesehen habe, die Anna hat das ja geschnitten und ich gucke mir das dann immer an, Probe. Ich habe direkt nochmal Bock bekommen. Und ich habe mir gedacht, du gehst so oft, was heißt so oft in Anführungsstrichen, für meine Verhältnisse, wenn ich auf Wels angle ich momentan mehr mit einem Bellyboot vertikal, als dass ich irgendwas anderes mache, weil es halt auch schnell geht. Und ich bin ein richtiger Vertical Junkie. Also ich hocke meistens im Boden, dann bam, 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 wird durchgeballert, ja. Und ich habe mir aber schon oft gedacht, Alter, du müsstest einfach mal nur mit einer Posenmontage angeln, ja, und auf Bellyboot vielleicht auch in der Vortrift. Du kannst ja auch ideal, du brauchst ja beim Bellyboot keinen E-Motor, ne? Du kannst ja einfach ein bisschen mit den Paddeln dich wegtreiben lassen. Es gibt auch nichts Unauffälligeres. Und ich kenne so meine paar Abschnitte hier in der Nähe an so einem Fluss, an Altarm, wo ich einfach sag, so eine Pose, ein paar Meter vom Bellyboot, langsam runtertreiben lassen, an der Uferkante vorbei, an überhängenden Bäumen vorbei. Es gibt eigentlich nichts Fängigeres, ne? Und das muss ich echt mal nochmal machen.
Wir haben es immer so gemacht, also kleine Schlauchboote, zwei Autos, ein Auto hingestellt, wo wir den Endpunkt haben, und dann sind wir mit dem anderen Auto, mit dem Schlauchbooten, hoch zum Anfangspunkt rund hochgefahren,
ja,
und dann haben wir schön gut was treiben lassen.
Genau.
Ne? Also zu zweit macht es dir richtig gut.
Raus, musst nicht hochpaddeln, klar.
Genau, fertig ist der Lack. Easy peasy, hast einen super Tag erlebt, weißt du, also da kannst du locker so am Tag 10, 50 Kilometer einfach mit der schönen, mit der Drift, mit der Strömung machen. Mhm. Fertig ist der Lack.
Fällt mir gerade ein.
Und du siehst nur was.
Du hast gar kein Bellyboot von uns, oder, Peter?
Nein.
Warum nicht?
Du, ich hab, also pass auf, ja. Ich habe ein wunderschönes Hopper.
Ja. Aber pass auf, erzähl, wie schön das Hopper ist. Das Hopper ist ja echt schön, aber ganz ehrlich, Thema Aktivangeln, wenn du einmal im Bellyboot warst, du willst das niemals wieder vom Schlauchboot
aufmachen. Da sind die Beine nass, weißt du, das ist das Problem.
Ja, du, aber du hockst ja bei uns mit dem Hochdruckluftboden und dem Luftsitz.
Ich kenne es doch.
Ja, du kennst ja, du hockst nicht ganz im Wasser, nur mit deinen Unterschenkeln. Und im Sommer angel ich sogar da mit einer kurzen Hose von, ja. Also,
dann schickt mir drei Bellyboote runter.
Du hast eine Rückenlehne, die ist mittlerweile sogar höher, weil viele größere Menschen, du bist ja auch ein großer Kerl, wollten eine höhere Rückenlehne.
Ich habe die neue schon gesehen,
Carsten. Ja, ja.
Okay, mach weiter. Ja, die Leute wollen es sehen.
Ja, nee, ich erzähle das rein nur für dich. Also ich, Herr Müller, ja, ich erwarte eine Mail mit einer Bellyboot-Bestellung. Und dann gucken wir das mal bei der nächsten Lieferung, ja, irgendeinem Händler eins abzwacken. Die Händler freuen sich an der Stelle wieder, ja. Und dann kriegst du ein Bellyboot und dann musst du wirklich mal, du brauchst kein Video, nichts zu machen. Geh mal davon angeln und berichte mir. Und ich bin überzeugt, du wirst nie wieder mit dem Hopper an irgendeinem langsam fließenden Fluss vertikalen. Das wirst du nicht machen, weil das Bellyboot, das ist wie auf dem Sofa hocken, ja. Alles ist in greifbarer Nähe. Du kannst dich drehen und wenden, ohne deine Hände zu benutzen. Du kannst ideal angeln. Du bist leise unterwegs, ne. Die Welse meinen, du wärst eine große Ente oder sowas. Also auch im Flachwasser.
Eine Ente.
Ja. Du wirst lachen. Die französische Freunde von mir, beim Bellyboot können die sich wirklich, es gibt ja in Frankreich so ein paar Gewässer, wo du wirklich auf Sicht die Welse beangelst. In Italien geht das zum Teil auch, habe ich bei Markus gesehen. Du kannst neben die Welse paddeln, ohne dass die abhauen. Wenn du mit dem Schlauchboot, mit dem E-Motor, da bist du 30 Meter da weg und dann gibt es schon einen riesen Flatscher, ja. Also das ist wirklich aus irgendeinem Grund.
Nein, das waren 15 Meter weg.
Ja.
Das waren beim Markus
15 Meter. Bei Markus, Meter. Das, im Video waren es 15, ja.
Gut, ja, genau.
Ja, stimmt, hast du recht, ne. Ja, aber...
Mach ein Paket mit drei Stück fertig.
Ja, drei ist, weißt du, dann müssen wir drei Händler beschneiden. Ne? Das kriege ich nicht auf die Reihe. Aber ich gebe ein Christian, der soll sich was aufschreiben, im Bellyboot für Peter Müller. Ganz wichtig, ja.
Ja,
und dann sehen die Leute auch bald auf deinem Kanal mal ein Bellyboot-Video.
Okay.
Mein erstes Mal, ja.
Die dicke Ente.
Die dicke Ente, sagt er.
Die dicke Ente. Da muss ich mal einen guten Titel einfallen lassen. Die dicke Ente.
Stichwort YouTube. Lass uns aber bei YouTube bleiben. Ich finde das ja cool, dass du jetzt nochmal so am Start bist. Zwischendurch war es ja mal ein bisschen schwierig gewesen. Hat auch, glaube ich, hängt mit der anderen Geschichte zusammen, nicht, weil du nicht mehr YouTube machen wolltest, aber du musstest halt eine Zwangspause einlegen, sag ich mal.
Genau.
Kannst ja gleich vielleicht kurz dazu was sagen. Und du bist ein YouTuber, ich weiß nicht, ja, der ersten Stunde, oder? Also, als ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe, damals auf Anraten von Herr Sänger auch, der sagt, Carsten, es gibt da YouTube, YouTube ist modern, das musst du machen. Da habe ich damals angefangen mit YouTube. 2009, 2010 kamen dann die ersten Videos. Und zwei, drei Jahre später, ich habe das ja nur hier und da mal gemacht, habe ich dann so festgestellt, dass es im Raum Berlin, ja, so sagt man vom Saarland, also im Großraum Berlin gibt es so ein paar Kreative, die Angel-YouTube starten. Ne? Da hast du dazugehört, da hat Victor dazugehört, da damals noch ein paar andere waren dabei, ja, auch Karpfenkanäle und sowas. Nicht nur alle in Berlin, aber ich habe das alles so der Berliner Ecke zugeordnet und fand ich total spannend, ne? Weil Angel-YouTube kam ja quasi so aus der Berliner Ecke und ich habe dich irgendwie, oder Spreeangler der Chris, genau, der war auch dabei. Und du bist für mich auch so ein Angel-YouTuber, so der ersten Stunde. Also wenn ich schätzen müsste, hast du auch damit 2012 oder so angefangen, kann das sein?
Ja, 2012, 11, irgendwas in der Größenordnung. Mhm. Irgendwas in der Größenordnung. Einfach just for fun, weißt du? Mhm. Ach, also Hintergrund der Geschichte, ich habe einen Jobwechsel gehabt, habe extrem viel Zeit auf einmal gehabt. Mhm. Ja, und ich war auch ein Fan irgendwie von diesen Videos, habe dann mein erstes Video gedreht, online gestellt, extrem viel negative Kritik. Ja. Dann, ach naja, probierst du mal auch normal, wirst du noch ein bisschen besser probieren, kriegst du auch besser hin. Und da bin ich dann so reingekommen, weißt du? Und dann, das war so eine richtig kleine Community, sag ich mal, hier im Berliner Raum. Jeder kannte jeden irgendwie und jeder war auch irgendwie im Kontakt miteinander. Man hat ein Netzwerk aufgebaut, man hat sich gegenseitig unterstützt.
Ne, da war Angelo, glaube ich, damals noch ein bisschen involviert und Victor, glaube ich, damals auch schon viel organisiert. Das habe ich alles von weiter Ferne so ein bisschen beobachtet als Welt.
Also da war schon richtig was vermacht gewesen, ne? In dieser YouTube-Angelszene in Berliner Umraum.
Und die war ja aber winzig gegenüber von dem, was heute läuft am Views und so weiter, ja.
Wir brauchen ja bloß gucken, was da für Wettkämpfe sind, ne? Die organisiert werden. Das ist ja schon gleichzusetzen mit Medienveranstaltungen, wenn du so gucken kannst, was da teilweise für Klicks drauf sind. Ne?
Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich jetzt was erzählen kann von einem Gespräch, was ich heute mit einem Manager von einem sehr bekannten Menschen, ja, mit dem hatte ich heute ein Telefonat, und zwar geht's, also ein bisschen was kann ich ja anteasern, ja, ohne dass ich genaue Namen nennen.
Weil Boris Becker.
Nee, nicht Boris Becker, ja. Ne.
Aber ganz am Mensch.
ja, das ist nicht so, wenn ich prominente sage, denkst du an Boris Becker, ne? Aber ich denke jetzt eher an Menschen, wo die Generation als Ü30 als prominent erachtet, ja, weil ich glaube, so Boris Becker ist nicht mehr so ganz aktuell. Wobei ich Boris Becker auch feiere, ja, um Gottes Willen.
Okay,
ja,
weiter. Komm jetzt auf den Punkt.
auf jeden Fall findet in ungefähr 4 Wochen ein Event statt, wo ein mehrtägiges Angeln auf Twitch gestreamt wird. Twitch, sagt ihr was?
Oh.
Nee? Oder?
Du, ich bin doch so einer, der macht mal Online-Banking, der macht mit Überweisungsträger und so. Also du kannst mich fast mit Markus Eule in einer Kiste stecken, vom technischen Stand.
Ja.
Ich weiß, wie man YouTube bedient, ich weiß, wie man Videos schneidet, und das war's.
Ich bin auch so ein Zwischending, ne? Also ich bin so zwischen dir und Markus Eule und Tim. Ja, Tim ist bei uns auch so, der kennt zum Beispiel Twitch, und der hat auch einen Kumpel, der geht immer mit dem Angeln, und der macht auch nebenberuflich Twitch. Also okay. Twitch musst du dir vorstellen wie YouTube, aber es findet immer live statt. Ja, und meistens ist es so, dass die Leute Videospiele spielen, Gaming, ja, und sie streamen das quasi live online, ja, dann da siehst du ihr Gesicht, ja, und den Bildschirm. Aber mittlerweile gibt's halt viele, die Twitch betreiben.
Du hast mit Montana Black.
So Jungs, der macht Twitch, ja, Monte macht
genau.
Twitch, ja.
Okay, pass auf, den kenne ich aber nur durch YouTube.
Ja, genau, die Twitcher stellen dann...
Du hast Montana Black am Start.
Nein, nicht Montana, wobei ich glaube, der ist dabei. Ich glaube, der ist auch dabei. Aber es sind auf jeden Fall Leute dabei, die noch viel bekannter, also sowohl in der Twitch-Szene bekannter sind als Montana Black, und da gibt es schon viele, ja. Mehr sage ich dazu nicht. Ja. Und aber auch richtig bekannte Leute, die du so aus Funk und Fernsehen kennst. Und die werden mehrere Tage, ich glaube 4 Tage, zusammen am Wasser verbringen, so ein paar Outdoor-Spiele machen, angeln, und andauernd kommt irgendein Prominenter dabei, Musiker, Moderator und sonst was. Die haben 50 Übertragungswegen am Start, und das wird eine richtig kranke Nummer. Und der Hauptbestandteil ist wirklich Angeln. Ja, also es geht wirklich, das alles läuft unter dem Deckmantel Angeln. Also richtig krass.
Okay.
Da haben wir gerade so ein bisschen Gespräche, so was wir da auch zu beitragen können und so. Und mehr sage ich an dieser Stelle nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, schon zu viel verraten, aber das ist richtig krank. Und was ich halt so geil finde, kriegt man die jungen Leute, die fast ja nur noch irgendwo vor der Klotze sitzen oder vom PC oder vom Handy, den kriegst du immer nur mal so ein bisschen das Thema Natur und Outdoor vermittelt, was ich ganz toll finde. Und B, kommt generell das Thema Angeln mal nochmal so ein bisschen mehr positiv in die Medien. Ne? Das hat man ja in den letzten Jahren, finde ich, sowieso auch ganz gut. Sei es Victor, der irgendwelche Interviews gehalten hat, oder auch Fernsehbeiträge auf D-Max jetzt was und so. Ich glaube, das Angeln hat momentan einen ganz guten Stand.
Okay. So, und was spielt jetzt Zack Fishing dafür eine Rolle?
Das darf ich noch nicht sagen, ja, das darf ich ja.
Ach so!
Aber ich geh mal davon aus, dass diese prominenten Leute auch Angelgerät brauchen, ja? Da gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und ich kenne da jemanden, der hat eine Firma, und die verkaufen Angelzeug, ja. Und darum geht's halt gerade, ne? was die Jungs
gut, brauchen. Gut, jetzt hast du schon zu viel geredet.
Ja, jetzt habe ich viel krass, zu viel. Aber das ist ein Podcast, versaut. Weißt du, das ist ein Podcast.
Toll. Und die kannst du ja rausschneiden, obwohl du es nicht rausschneidest. Genau.
Nee, wir schneiden nichts. Wir schneiden überhaupt nichts. Ja, ich fange nur nicht an, hier zu schneiden. Das Ding geht hier nachher 1:1 nach Österreich zum Rofi. Der guckt, dass er ein bisschen den Ton pegelt, macht da das Intro davor und das Outro danach. Ich spreche noch gleich kurz ein Intro ein, bevor ich mal Angelzeug packe. Und dann geht das morgen direkt so online, ja, in den ganzen Plattformen. Hast du eigentlich mal einen Podcast gehört, oder?
Na, ja. Hallo. Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich habe ich einen Podcast schon gehört.
Auch unseren.
Bin ich ja eingeladen.
Auch unseren.
Also, welchen unseren?
Ja, einen von unseren. Das hier ist ja Podcast.
Na, aber hallo, ehrlich. Okay. Den einzigen Podcast, den ich gehört habe, ist Sex von Fettsack Fishing.
Okay. Kann man sich auch bei uns auf der Homepage anhören, ne? Man braucht ja nicht zwangsläufig Soundcloud oder Spotify oder sowas.
Genau.
Ja. Hast du wahrscheinlich also auch gemacht, ich hab mir oder? Vom PC auf unserer Homepage.
Nein, ich habe hier, sag schon, ich habe mal irgendwo den Link kopiert gehabt bei mir bei Facebook von Boss himself.
Ja, ja.
Da bin ich dann raufgegangen, habe dann bei Zack Fishing da raufgeguckt und dann habe ich mir vom lieben Jan die Podcast angehört.
Ah.
Von Markus, vom Hannes, deswegen okay. Mit den Herzen
ja,
und
stimmt.
Anka, siehst du, ich habe schon mehr gehört, als du denkst, ne?
Du bist am Start.
Anka-Akkus, ja? Also.
Ah ja, stimmt. Du hast ja manchmal auch Kommentare geschrieben. So bis ja, jetzt merke ich das, ja. Jan hat das, glaube ich. Jan hat noch nie einen Podcast gehört, als wir mit dem einen Podcast gemacht haben. Ich finde ja eh also generell das Thema Podcast.
Bei mir war es
ja,
genauso. Ich habe bis vor Tech Fishing noch nie einen Podcast gehört.
Mhm.
Wozu?
Ich finde es beim Autofahren geil, muss ich echt sagen.
Ja.
Ist nicht unbedingt nur unserer. Ich meine, wer sich das hier gerne anhört, super. Ja, darum machen wir es ja auch. Aber du kannst dir ja Podcasts zu allen möglichen Themen anhören. Und da gibt's schon, sag ich mal, wenn man mal auf Spotify guckt, welche verschiedenen Podcasts da gibt, ist schon geil. Manchmal, wenn man so lange Autofahrten hat zum Wasser oder so, dann
Mucke
also, irgendwann langweilig, ja. Und das sind so Podcasts ziemlich cool.
Also ich finde es auch richtig interessant. Ich hätte es nicht mir vorher so vorstellen können. Ich sage so, okay, da labert jemand über irgendein Thema oder sowas, ne? Okay, jetzt labern zwei Leute über so ein Thema. Aber als ich da reingehört habe, oh Gott, doch, lass mal so nebenbei ein bisschen so durchsudeln.
Ja, so
okay.
Ist es. So nur ist
kann man
es,
sich, ne? So fett schon.
Ich finde, es muss halt authentisch sein. Ich meine, klar kann man ein bisschen was vorbereiten, auch besser vorbereiten als ich jetzt gerade, bin ganz ehrlich. Heute war Chaos Montag. Ich bin froh, dass ich überhaupt pünktlich hier angerufen habe. Also es ist bei uns montags immer so. Nach dem Wochenende steht so viel Kram an. Und weil ich auch morgen noch ans Wasser will, mal für den ganzen Tag und da auch noch ein bisschen was vorbereiten muss. Morgen geht's auch, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Eigentlich geht's morgen auch um das Thema Karpfen, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und aktuell ja auch das Thema Neubau bei uns ganz hoch im Kurs ist. Und wir gerade auch sehr viele Vorstellungsgespräche haben, fast täglich, zumindest seit ein paar Tagen. Wir stellen ein paar Leute im Lager ein, inklusive Lagerleiter. Und es ist schon anstrengend, wenn man sich halt wirklich auch den Leuten dann eine Stunde oder so widmen muss und alles immer nochmal erzählen muss und sich alles durchchecken muss. Das ist schon manchmal gar nicht. Das ist manchmal anstrengender, als irgendeine Excel-Datei zu bearbeiten.
Also du musst ja im Prinzip auf alles gefasst sein in solchen Gesprächen. Du musst ja auch, hast ja auch immer im Hintergedanken, einmal musst du die Firma vertreten, selbst als Chef, aber auf der anderen Seite, du musst ja auch jemanden finden, der für dich die Firma ohne vertritt, ne? Verantwortungsvoll. Das ist ja das Problem.
Und gerade auch das Thema, wir haben jetzt hier überwiegend Fachkräfte für Lagerlogistik oder Fachlageristen, mit denen man redet. Und ich komme eigentlich nicht aus der Logistik. Alles, was ich weiß, habe ich mal so ein bisschen selbst angeeignet. Und man versucht aber trotzdem auf Augenhöhe mit den Leuten zu sprechen, dass die auch das Gefühl haben, der Geschäftsführer weiß, was in der Logistik vorgeht. Und wenn man da mit Leuten redet, die 20 Jahre Berufserfahrung in großen Betrieben haben, da kann man sich nicht dahinstellen und da irgendwas rumstammeln, ja, und nicht wissen, was für einen Stapler man bekommt und so. Das sind so einfach die Punkte, wo man drin sein muss. Aber interessant, das finde ich, macht es auch generell interessant, auch in meiner Tätigkeit, dass ich mich in so vielen Bereichen ich will nicht sagen oberflächlich, aber so ein bisschen zumindest auskennen muss. Ja, und das ist sehr abwechslungsreich und interessant auf jeden Fall.
Alles richtig gemacht, Carsten.
Ja, aber jetzt weg von dem Thema. Du wolltest, wir haben Podcasts.
Okay, gut.
Ja, das Podcast. Thema Podcast hatten wir eben, alles cool. So, und jetzt wollte ich auf das Thema Karpfen zurückkommen.
Du wolltest auf das Thema Karpfen zurückkommen. Als erstes, ich habe ja natürlich auch The Boss himself gehört, ja. Und
das
ich freue mich darauf, dass eine Karpfen-Range rauskommt.
Ja.
Ja. Und ich habe heute schon mit einem Kumpel telefoniert, der hat mir ein paar Kartenbilder rüber geschickt. Ich sage, ja, ich muss mal wieder raus und jetzt halte ich fest, Sackfishing plant eine komplette Karpfenrange.
Komplett, aber so richtig
komplett, naja. Ja. Aber so richtig. Da können die anderen einpacken.
Ja. Ja? Du, ich habe das immer im Hinterkopf gehabt, weil ich halt auch so ein bisschen aus dem Karpfenbereich komme. Und allerdings habe ich so ein paar Bedingungen. Ich habe mir auch jetzt seit dem letzten Podcast noch mal ein paar Gedanken gemacht. Die Prämisse bei uns ist jetzt zuerst mal aktuell das neue Sortiment 2021, da sind wir ja schon volle Kanne dran, auf die Beine zu stellen, was noch kein Karpfen beinhaltet natürlich. Und dann steht unser Umzug an. Na, da müssen wir danach die Prozesse optimieren für das neue Gebäude. Das wird auch ein bisschen dauern. Zum Glück haben wir da wirklich ein paar neue fähige Mitarbeiter, gerade im Bereich Lager, weil das ist momentan bei uns so mit das Schwierigste. Ich sag mal, wir können Marketing, wir können verkaufen, aber Lager können wir momentan nicht so gut, wie wir es eigentlich können sollten.
So, Carsten, ja. Sagst du weiter. Welches Jahr möchtest du damit der Range starten?
Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr im Sommer uns im neuen Gebäude mit neuen Prozessen gut eingelebt haben und dass mir dann so langweilig wird, dass ich denke, jetzt gehen wir Vollgas mit Karpfen. Und dann reden wir aber wirklich schon in der Tat eher vom Sortiment 2023 als 2022. Das heißt,
ja, ja,
auch
okay,
als schon eine entsprechende Vorlaufzeit, ne, für diese ganze Geschichte.
Genau. Also 2022 wird die Planung sein, mit Umsetzung katalogtechnisch.
Plus, ja, ich sag, nächstes Jahr fangen wir an. Also du kannst davon also geh mal davon aus, dass du nächstes Jahr schon Routen bekommst, die du bewerten musst und wo du ein Feedback geben musst. Ne? Da gehe ich mal stark von aus. Aber ich sag mal, Ende 2022, Anfang 2023 werden dann vermutlich die ersten Produkte kommen. Wir haben halt das Glück, dass wir im Routensegment wirklich sehr gute Lieferanten haben. Ich weiß auch ganz genau, welcher Lieferant was kann. Und Zeltstühle liegen, da haben wir ja auch schon ein bisschen angefangen, da können wir auch in die Vollen greifen. Und das Schöne ist, was mich auch so reizt, das Thema Liege, ich bin ja schon länger an Liegen dran. Denk mir aber dann immer, boah, die paar Liegen, die du an Welsangler verkaufst, weil Welsangeln ist halt eine Nische
zu
Karpfenanglern. Wenn wir jetzt aber die Karpfenangler mit dem Boot haben, können wir halt richtig auf die Kacke hauen. Ne? Und lohnt sich auch Umsetzungen, die sich momentan im Welsbereich nicht lohnen. Und das finde ich auch wieder interessant.
Ja, nee, du pass auf, wenn du, oder wenn wir das hinkriegen, ja, diese komplette Charge abzudecken, ne? Ein Stuhl in Schönen haben wir ja schon.
Ja.
Ne? Und wenn man dann noch Liegen reinbekommt, dann hast du nachher das Rundum-Sorglos-Paket mit Zackfishing. Weißt du?
Genau.
Und das ist das Schöne.
Und ich finde auch, so, weißt du, die Community, das ist ja ganz krass, so im Welsbereich haben wir eine ganz andere Community als im Raubfischbereich. Im Welsbereich sind wir ja schon so einigermaßen alt eingesessen. Ich meine, uns gibt es jetzt seit über 7 Jahren. Viele Leute sind mit uns, haben vor 7, 8 Jahren, als auch der Wels-Hype sogar noch größer war, als er aktuell ist, finde ich, so angefangen mit Welsangeln, haben sich nach und nach eingedeckt, haben mich kennengelernt, haben die ganzen Teamangler kennengelernt, auch auf dem Messen und so weiter. Da sind wir wirklich so eine alteingesessene, sympathische Firma. Und im Raubfischbereich war es so, dass wir halt auch durch YouTube, durch Berlin, durch Maxi, Yoshi, Victor, David so richtig auf die Fresse gehauen haben, ne? So innerhalb von 1, 2 Jahren. Und das ging halt manchen einen Tick zu krass und zu schnell, wodurch halt die Sympathie bei den Anglern teilweise nicht so stark ist im Vergleich zum Welsbereich, was ich immer so ein bisschen schade finde, wo ich auch versuche. Ja, also ich finde es zumindest so. Klar haben wir viele Leute, die Zackfishing feiern, aber es gibt auch einige Leute, die sagen, boah, zu viel Werbung, zu viel Marketing, also. Das Herz und die Seele der Firma, das sehen die nicht so, was ich immer ein bisschen schade finde. Ich glaube, das ist bei den Welsanglern, die sehen das eher, weil sie das alles länger mitverfolgt haben. Und da versuche ich halt so ein bisschen entgegenzuwirken auch, ne?
Also ja, die Welsangler sind länger und dichter am Ball. Mm-mm. Du hast sie auch immer von Anfang an mitgenommen gehabt. So sieht es aus, das und das und das. Ne? Und jeder weiß, dass du mit ganz kleinem Sortiment angefangen hattest und dass du dich hochgekämpft hast. Ne? Dass du extremes Risiko, also von der Weltszene, dass du extremes Risiko eingegangen bist. Ne? Ich sag mal, bei Welsangler ist es bekannt. Okay, nee, da kann ich nachvollziehen, dass dann
die... Es war im Raubfischbereich so, wir sind natürlich vor 2 Jahren mit Raubfisch, da war unsere Firma, da hatten wir schon einige Mitarbeiter, gute Umsätze, einen ganz anderen finanziellen Background im Vergleich zu den Anfängen von Wels. Und ich wusste auch schon, wie es geht. Ich wusste, welcher Lieferant kann was. Und es ging halt alles ein bisschen schneller. Und die Leute konnten sich nicht so gut dran gewöhnen. Ja, und das merke ich ja auch. Im Raubfischbereich haben unsere Teamangler und YouTuber haben einen deutlich höheren Bekanntheitsgrad als ich als als meine Person, ja, was ich auch gut finde. Ja, ja, da find ich mega. Ja. Ich bin ja eigentlich gar keine Rampensau. Ich fand das früher als unbedeutender Jugendlicher ganz cool, auf einmal so im Vordergrund zu stehen. Aber mittlerweile würde ich mich am liebsten aus allem rausziehen, nur noch angeln gehen und Produktentwicklung machen. Aber geht ja auch nicht. Ne? Aber ich versuche halt einfach so, dass die Leute auch im Raubfischbereich wissen, dass es nicht nur das Techfishing nicht nur da ist, weil es Angel-YouTube gibt und ein paar YouTuber, die das ganz toll machen natürlich alle, sondern dass da auch noch Herz und Seele dahinter steckt. Und die Frage ist halt jetzt, wie können wir das im Karpfenbereich integrieren? Aber ich habe das Gefühl, dass die Karpfenangler deutlich näher am Welsangler sind, als die Raubfischangler am Welsangler sind. Und vielleicht dadurch kriegen wir auch den eigentlichen Spirit besser vermittelt, als das im Raubfischbereich der Fall war.
Also es sind ja ganz, ganz, ganz viele Parallelen zwischen Karpfen und Welsangeln. Müssen wir offen und ehrlich sein. Ob nun eine kleine Montage für einen Karpfen oder eine größere Montage, die fast genauso aussieht beim Karpfenangeln, bloß für Wels. Größer. Ja. Du hast den gleichen Spirit, du Natur erleben, das Erlebnis draußen.
Die meisten sind Ansitzangler, die meisten Welsangler.
Genau.
Ansitzangeln ist Fallenstellen, genauso wie beim Karpfenangeln, ja.
Genau. Also das ist eigentlich, dieser Lifestyle ist mehr oder weniger der gleiche. Müssen wir offen und ehrlich sein. Und deswegen hast du auch diesen Sprung vom Karpfen zum Welsangler, vom Welsangler zum Karpfenangler hin und her, ist leichter.
Die Schnittlinge ist größer. Ne? Das ist so das, was ich auch damals noch in der Zeit als gesponserter Angler auch gemerkt habe. Ne? Also ich war ja auch immer quasi bei den Karpfenangler auf dem Messen und neben der Karpfenecke gab es halt eine kleine Welsecke, die ich betreut habe. Und ich war da immer mit den Karpfenangler zusammen, auch abends, als man dann After-Party und so. Raubfischangeln war da immer weit weg davon. Ne? Dafür haben wir es ideal geschafft, das auch zusammenzuführen. Und mittlerweile gibt es auch viele Raubfischangler, die anfangen mit dem Welsangeln oder auch Welsangler, die sagen, hey, Spinnfischen ist auch ganz cool. Also ich finde, wir haben das auch ganz, ganz gut vermittelt, so wie ich es bis vorher noch nicht kannte. Aber ich glaube, der Einstieg ins Karpfensortiment kann da noch ein Tick leichter sein, wobei wir aber auch natürlich noch mehr Leute brauchen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da geht's auch morgen bei meinem Treffen drum. Ein guter Kumpel von mir ist da ganz tief drin in der Szene und dann fangen wir schon mal ein bisschen an, brainstormen, wer uns da noch unterstützen könnte. Und ich will mir auch definitiv beim Thema Produktentwicklung, also Wels und Raubfisch mache ich ja fast alleine mit den Teamanglern zusammen, aber im Bereich Karpfen will ich mir einfach noch einen auf jeden Fall dabei holen, der mich da auch unterstützt, weil man kann nicht alles machen, ist einfach so.
Nee,
auch wenn ich
nur
gerne auf Karpfen gehe, aber alles geht nicht.
Ja. Wels und Raubfisch ist aber genug. Du brauchst jemanden auch, der bei dir in der Nähe ist, der jemand
wir brauchen einen vor Ort. Ja, ich habe ja aktuell,
vor Ort, ne?
Ich habe Chris Ellis zum Beispiel, ist als Teamangler ganz eng involviert momentan, die Produktentwicklung, teilweise auch Kontakt mit Lieferanten. Und wobei der auch Nebengewerbe hat, damit wird es auch gemacht. Also es geht schon über normalen Teamangler hinaus bei Chris Enders. Aber trotzdem ist jetzt ein komplett neues Sortiment. Das habe ich erlebt am Anfang, als wir mit Raubfisch ins Rennen gegangen sind. Da habe ich einfach gemerkt, wenn du anfängst mit etwas, bevor überhaupt mal ein Weg vorgegeben ist, das musst du von hier aus, also von der Firma aus, wo du alle Mitarbeiter um dich rum hast, wo du halt den Punkt hast, wo alles zusammentrifft, die ganzen Nerven. Und von hier aus muss das passieren. Und da müssen wir mal gucken. Also, da müssen wir einfach mal gucken, was da passiert und entsteht.
Also ich stehe auf jeden Fall zur Verfügung, wenn die Prototypen stehen oder so die ganzen Dinge, kein Ding, aber du musst einen bei dir griffbereit haben.
Ja, Peter, ich denke jetzt nicht an dich, keine Sorge, ich lade dich jetzt nicht, ich zwinge dich jetzt nicht, ins Saarland zu ziehen. Ja.
Nein, um Gottes Willen, nein, darüber reden wir gar nicht. Es ist nur ein guter Hinweis, nur für dich als Tipp gemeint.
Absolut.
Ich meine es ja nur gut, mein Junge.
aber du glaubst gar nicht, auch wenn, wir haben ja zum Beispiel unsere Medienabteilung, wenn ich so nennen will, Tim, der übrigens, muss ich an dieser Stelle sagen.
Tim ist die Medienabteilung?
Ja, nicht nur Tim, sondern auch Steffen, ja. Steffen ist ja eigentlich so.
Tim ist die Medienabteilung?
Tim und man kann sogar sagen, der Vorgesetzte von Tim, Steffen.
Ach, Tim hat einen Vorgesetzten?
Tim hat mittlerweile so einen richtigen Vorgesetzten, kann man schon sagen.
Ey, die Vorgesetzten musst du mehr Geld zahlen.
Darüber wollen wir jetzt hier nicht reden, ja? Darüber wollen wir jetzt.
Das wäre eine Zulage, weißt du?
Ja, wegen Tim, ja.
Ja.
Nee, aber auf jeden Fall, die beiden haben Homeoffice. Den stellen wir natürlich alles, was sie so brauchen. Und mittlerweile machen wir auch fast täglich Videocalls und sowas. Also das spielt sich gerade alles richtig gut ein. Aber trotzdem ist es so, dass es vor Ort immer noch was anderes ist. Ich habe jetzt zwar gemerkt, dass Videocalls auch teilweise nochmal vom Vorteil sind, wenn man halt Mimiken, Gesichtsausdrücke, man ist schon näher am Menschen, als wenn man nur mit dem telefoniert. Und man kann auch einen Bildschirm mal aufschalten und irgendwas rumskizzieren und so. Es hat schon Vorteile, aber gerade was Produktentwicklung anbelangt, alles kommt ja hier an. Und wenn man zusammen am Tisch hockt und was berät oder vielleicht auch mal schnell ans Wasser geht und was testet und so, das ist immer nochmal was anderes. Man kann nicht alles nur auf unserem Homeoffice machen, sondern es gibt schon Gründe, warum es auch in der Politik oft ja auch Treffen vor Ort gibt, ja. Auch so Flurfunk und sowas und das ist zwischenmenschlich, das ist manchmal schon extrem wichtig bei solchen Aufgaben.
Gut.
Ja, jetzt haben wir so fast eine Stunde, Herr Müller.
Ich hatte jetzt auf die Uhr geguckt, weil du wolltest ja angeln gehen.
Ja, das stimmt. Ein bisschen was vorbereiten. Aber ich gebe Ihnen jetzt noch exklusiv die Möglichkeit, noch vielleicht das ein oder andere Thema anzusprechen, was Ihnen auf der Seele brennt, was Sie ausdrücken möchten. Und die Zeit muss noch sein.
Okay, gut. Was ich ausdrücken möchte, was mir auf der Seele brennt. Ja. Falsche Trends, würde ich mal sagen. Trends. Die Long Distance hast du nicht gesehen, angeln, ja, extrem weit, über 2-3 Buhnen hinweg. Mhm. Stangen stellen beim Wallerangeln, diese Stangen nicht wegnehmen. Mhm. Und der gesunde Menschenverstand sich ja beim Angeln einzusetzen, ne? Also einfach nochmal nachzudenken, wie komme ich an den Fisch? Das ist einfach so.
Ich bin ehrlich, ich habe dein letztes Video gar nicht komplett gesehen. Ich habe immer so ein bisschen durchgeklickt und habe das Ende gesehen, dass da ein wunderschöner Wels bei dir auf dem Schoß lag. Und aber ich habe in den Kommentaren gelesen, dass einer gesagt hat, Mensch, hier sich absprechen und auch mal sein Zeug wegnehmen oder so. Das war doch anscheinend auch eine ähnliche Situation, ja, wo du Kontakt hast mit einem Angler am Ufer oder wie war das?
Ach ne, da war ein Kamalangler dazu. Weißt du, die haben sich dann dorthin gesetzt, wo ich dann praktisch sitzen wollte, also abspannen wollte oder angeln wollte. Ja, ich sag mal so, man merkt es immer mehr, dass so dieses Territorialverhalten, ja, also pass auf, hier ist meine Angelstelle, hier will ich jetzt angeln, aber das hat man schon immer gehabt, ne? Mhm. Also diese Grundtugenden gehen irgendwie verloren immer mehr. Weißt du?
Ich glaube, dieses Zurücknehmen ist manchmal, das habe ich auch so im Ausland oft gespürt. Ich hatte auch schon ähnliche Situationen. Du fährst irgendwo nach Südfrankreich, hast einen Platz im Hintergedanken, ne, und denkst, boah, da fischt jetzt und da spannst du so und so ab, mega Platz, da ziehen die Dicken und dann gehst du abends hin, da hockt da, sag ich mal, ein älterer Herr und stippt. Und was denkt man? Boah, man baut trotzdem auf, man hofft, dass er bald geht, man macht sich
breit. Ja, man macht sich
so hat man als Jugendlicher damit gedacht und mittlerweile denke ich, nee, dann angel ich halt an diesem Abend nicht an dieser Stelle oder ich rede mit ihm und wenn er einpackt, wir halten uns zurück und wenn er einpackt, kann man immer noch dahin. Wirklich dieser Gedanke, ich habe jetzt viel Zeit und Geld investiert, um halt ideal an Ort und Stelle zu angeln, nee, ein anderer Angler und wenn er nur stirbt mit einem Bambusstab oder so, ist nicht weniger wert als man selbst als Welsangler, der viel Geld investiert. Das ist nicht so. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einfach mal sich so ein bisschen zurücknimmt und Fische sind nicht alles, ja.
Nee, also das ist sowieso, ich jetzt mal zu viel sagen, egal. Ich habe mich jetzt die letzten 2 Jahre an der Oder rumgequält, darf ich ja so sagen, ja.
Ich habe damit keine Probleme, ja. Du bist ja eher so der so ähnlich gespult wie Hannes, ja.
Ich bin ähnlich gespult wie Hannes, also wirklich. Also okay. Also ich war an der Oder gewesen und die Oder ist ja nicht gleich Oder und ich habe einen Bereich beangelt, der ist extrem schwierig für mich, weil ich nicht ortskundig bin, ne? Mhm. Und du, ich habe mich da durchgebissen. Und ehrlich gesagt, teilweise habe ich mich schon gefragt, ob ich überhaupt noch angeln kann. Mhm. Köderfische habe ich gekriegt, kein Ding. Aber da durfte ich dann keinen Stress aufkommen lassen, keine Panik entwickeln. Ich fange nichts. Ich bin in dieser Situation gewesen. Wie knacke ich vom Denken her dieses Gewässer? Mhm. Ich habe es bis heute nicht geknackt. Weißt du? Aber trotzdem ist es eine Herausforderung und einfach mal, Fisch ist nicht alles.
Ja.
Also um einen Bezug zurückzukommen mit einem anderen Angler, der da sitzt, ne? Mhm. Fisch ist nicht alles, ne? Der Weg dahin ist das Entscheidende.
Ja, ja. Und dass man keinen Spaß dabei hat, ja. sodass genau. man trotzdem vom Wasser heimgeht, egal wie es gelaufen ist. Klar, wir alle wollen Fische fangen, finden das cool, wenn wir erfolgreich waren, ja, und haben dann eine breitgeschwellte Brust. Aber einfach trotzdem mal, dass ich war angeln, ich war draußen, es war schön. Ich hatte vielleicht einen Kumpel dabei, es war ein schönes Wochenende, ja. Auch nach dem Blank-Wochenende, das vielleicht mal zu sagen. Ich glaube, dann hat man es geschafft, dann ist man irgendwo angekommen und wenn man es so locker sieht, glaube ich, und man entspannter die Sache angeht, ist man vielleicht auf Dauer auch erfolgreicher.
Mit den beiden Jungs war ich auch an der Oder gewesen, hier mit André und Sebastian. Eine Woche lang.
Eine Woche war die auch, okay.
Eine Woche im Oktober, im goldenen Oktober, komplett geblankt. Es war die tollste Angelwoche seit Jahren.
Ja.
Weißt du, es war wirklich so genial gewesen. Wir haben schöne Köderfische geangelt. Ein paar Zander haben wir gehabt, aber so vom Wallertechnischen nur geblankt. Aber es war so geil. Es war so ein Erlebnis. Die beiden Jungs hatten praktisch, war ihre Jungfernfahrt mit ihrem Boot gewesen, weißt du, auf dem großen Fluss. Ne, das war richtig grandios.
Jo. Ich glaube auch, wenn man so länger mal geblankt hat, dann weiß man immer die Bisse zu schätzen, weil ich hatte es auch stellenweise so, wie soll ich denn sagen, gerade auch in Frankreich, wo es ein paar gute Gewässer gibt, ich hatte da Trips, wo ich genau weiß, sobald ich die Routen ausgelegt habe, knallt's. Und das war sogar so ein bisschen so, boah, so ein bisschen Anspannung, so gleich geht's ab. Ne? Dann brauchen wir auch gar nicht an Essen zu denken oder sonst was, es geht einfach nur rund. Und dann weiß man auch sowas mal nochmal zu schätzen, wenn wirklich jeder Biss was ganz Besonderes ist. Ja, weil ich persönlich mache auch den Fangerfolg nicht in Stückzahl von Fischen aus oder so, ja.
Nee.
Ich finde es manchmal cooler, wenn man sich die Fische ein bisschen mehr erkämpfen muss und der Biss wirklich was Besonderes ist.
Ja.
Das waren doch schöne Schlussworte, oder?
Genau, Carsten.
Ja, das passt.
Okay, so. Jetzt haben wir, okay, wir haben ein bisschen mehr als eine Stunde telefoniert, dann schneidest du noch alles raus, was mit
mit Oder zu tun hat, nix da, es bleibt alles drin.
Ja, okay, also ich werde in 2 Wochen wieder rauskommen, oder nicht, geht einfach nicht. Und dann, ich freue mich schon, ich weiß noch nicht, ob ich kleinere Fluss beangeln oder die Oder, weiß ich noch nicht. Mal gucken, lass ich mir ein.
Ja, bei mir ist so, ich versuche jetzt 1-2 Mal noch ein bisschen Spinnfischen zu gehen, abends wie heute jetzt zum Beispiel. Guten Morgen, klar, gehen wir auch einen Karpfen angeln. Ich nehme wahrscheinlich 2 Weltrouten mit und spann die ab. So ein kleines Stillgewässer. Es sind auch ganz gute Fische drin und mal gucken, wie ich morgen mein Zeug gepackt kriege. Und ansonsten ist dann Katalog angesagt. Ende Juli bin ich dann immer mit Mike und auch einem Kumpel, also Rofi, der auch hier den Podcast hier schneidet mit seiner Freundin, da sind wir. Ein bisschen Südfrankreich.
Schöne Grüße an Rufi.
Ja, mache ich. Also in Südfrankreich, eigentlich Family-Urlaub in Anführungsstrichen, aber wir sind genau an so einem geilen Welsfluss, der ins Meer mündet. Und natürlich habe ich auch dann die 2 Bellyboote aufgepumpt, ein Pickup. Und es kann sein, dass wir die jeden Tag auch mal ganz kurz ins Wasser lassen. Also das lasse ich mal da auch nicht nehmen. Und,
okay, 3 Bellyboote kriege ich zugesendet, hast du ja gesagt.
3 Bellyboote. Das kläre ich gleich mit Chris ab, ja. Das machen wir aber. Ja. Dann weißt du auch, wovon ich rede. Ohne Quatsch, Belly. Wie soll ich denn sagen? Also
ich brauche noch Flossen. Ich brauche Flossen.
Ja, Flossen kriegst du auch. Flossen kriegst du auch. Wir haben ja zwar Paddel, und aber du brauchst so Flossen, um zu navigieren.
Ich brauche noch die Halterung hier für Ruf zum. Hier, sag schon. Kamera.
Willst du GoPro nicht sagen, weil du Angst hast, dass du keine Werbung machen willst? Oder Action Cap, ja?
Ja.
Wir sind doch nicht so. Ja,
mir hat das Wort gerade gefehlt.
Achso, dir hat das Wort gefehlt, okay, ja.
Ja, genau. Ich wusste nicht, dass die Dinger GoPro heißen, weißt du, obwohl ich die Namen auf dem Kopf habe.
Ich habe momentan DJI Osmo Action. Die finde ich sogar noch geiler, weil du vorne einen Bildschirm hast. Habe ich jetzt Jimmy auch organisiert.
Ja, und wie findest du mit an und aus?
Per Sprachsteuerung oder Knopfdruck, wie du möchtest.
Okay.
Ja.
Okay.
Und mega.
Gut.
Weil du hast also einen Bildschirm mehr und der ist vorne. Und wenn das Ding auf dich gerichtet ist, siehst du dich. Das finde ich halt echt von Vorteil.
Ich habe mir hier die GoPro Hero Black 7 geholt. Also das Auslaufmodell, weißt du?
Die 8. Ja, aber das Auslaufmodell, die haben ja alle halbe Jahre haben die ja neue Modelle. Das ist ja echt Wahnsinn.
Ja, aber ich sag mal so, ab der 6er kannst du nichts mehr falsch machen.
Selbst ab der 4er, die 4er hat schon eine gute Bildqualität. Die 3er, bis zur 3er war das nichts, aber ich habe noch eine alte 4er da, die habe ich, glaube ich, Timmer geschickt oder so. Die kannst du noch benutzen. Das ist noch okay, echt, von der Bildqualität.
Was mich so ein bisschen stört bei der GoPro, sind diese übertriebenen Farben, bin ich ehrlich. Boah.
Ja, da kannst du ein Quaid auch im Nachhinein.
Schöner Weißabgleich, Ruffi knallt und das ist okay, einigermaßen, aber trotzdem nervt.
Ja. Aber weißt du, für YouTube, das ist doch, ich kenne mich ja auch so ein bisschen mit Kameratechnik aus und auch durch Ruffi, der ja fürs Fernsehen gearbeitet hat, was haben wir schon über Grading philosophiert und so weiter und umso flacher das Bild, umso besser. Das musst du aber nachhinein alles nochmal graden und mittlerweile denke ich mir, ganz ehrlich, du kriegst keinen Klick mehr und keinen Klick weniger. Hauptsache es geht schnell. Nee. So doof sich anhören, aber Hauptsache du bist authentisch, ist ein bisschen amüsant geschnitten. Du redest nicht nur Scheiße. Wie dann die Farben letztendlich sind, das interessiert kein Schwein. Gucken sie eh nur im kleinen Handy meistens, ne?
Ja, genau. Die Statistiken gehen jetzt ja wieder.
Ja.
Genau.
Mach dich nicht verrückt beim Filmen, Peter.
Nein, ich mach mich nicht verrückt, du. Beim besten Willen nicht.
Das läuft. Übrigens, Victor, das hat sich der Mann bei dir gemeldet. Er sagt auch, Mensch, mit Peter müssen wir auch mal nochmal was machen. Ist schon lange her, Peter ist ein guter. Ich muss mich unbedingt bei Peter melden.
Bitte wer?
Victor, ja.
Wer ist denn Victor?
Der macht, glaube ich, auch YouTube. Ja.
Ach, ich kenne nur Boss himself.
Ja, stimmt. Ja. Der ist ja der Sidekick, ja, weil der Boss himself manchmal so faul ist, um seine Videos zu veröffentlichen oder Material zu schicken. Ja,
Konrad müssen wir uns machen.
Ja, Quatsch mit Konrad. Ja.
Genau,
ich glaube, eine Wohnwagentour sind die doch jetzt am Planen gerade.
Genau. Da hat sie Hand und Fuß. Bei Victor, da dauert es sowieso ewig, bis er sich meldet. Konrad ist da der bessere Mann.
So läuft das. Peter, ich bedanke mich recht herzlich. Ich hoffe, es war spannend. Sag mal noch kurz was, dein YouTube-Kanal heißt Peter Müller. Ne? Jeder, der nicht weiß, mit wem ich gerade gesprochen habe, Peter Müller, der Angel-YouTuber der ersten Stunde schlechthin. Ja? Findet man direkt auf YouTube. Früher viel Karpfen, jetzt mehr Wels. Und demnächst vielleicht auch mal ein bisschen Karpfen.
Ja, und da darfst du nicht vergessen, liken, kommentieren und sonst was. Weißt du, in sozialen Netzwerken, Medien, Twitter, wie heißt das alles?
Twitch.
Egal. Überall liken, kommentieren und teilen und hast du nicht gesehen und switchen.
Ja, ich glaube, wenn die Leute dich mögen, machen sie eh alles, was wichtig ist, damit der Kanal nach vorne geht, ja, von daher.
Genau.
Ja. Aber
das ich setze mich da auch nicht unter Druck,
alles gut. Du hast ja das Problem, ist ja, das habe ich ja auch. Ich habe ja auch irgendwie 38.700 Abonnenten oder so. Aber ich kriege auch nicht die.
Ich habe doch keine 38.000 Abonnenten. Nein,
ich habe die, ja. Aber ich kriege mittlerweile auch nicht mehr die Viewzahlen, die jüngeren Kanäle kriegen. Weil so ein alter Kanal wird nie so gepusht wie ein jüngerer Kanal.
Ja.
Und deshalb halte ich mich da ziemlich im Hintergrund. Wenn es passt, mache ich mal ein Video. Ich mache das auch gerne. Aber wenn halt hier andere Aufgaben anstehen, wie Umzug und so, dann scheiße ich komplett auf YouTube. Ja. Es ist so. Peter, wenn du nur alle paar Wochen mal ein Video machst und dann hast dabei Spaß, dann ist das doch auch gut, ja. Soll jetzt kein Einreiz sein, dass du weniger Videos machst, aber ich denke, wir wissen beide, was wir aneinander haben, ja.
Genau. Ne? Und wir wissen, was wir auch Peter an Verantwortung zu tragen haben nebenbei noch.
Absolut.
Das muss man ja nicht offiziell machen. Punkt. Ja. Fertig.
Genau.
So, Carsten, in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du bei mir der Podcast Gast warst, nie andersrum.
Ja. Ne, Podcast gut. Nummer 10, ja, und jetzt sage ich schon an dieser Stelle, gleich kommt ein Outro und da heißt es alle zwei Wochen mittwochs, ja, wir haben jetzt drei Wochen gebraucht, ja, und ich will ja nicht garantieren, dass in zwei Wochen wieder einer kommt, ich muss mal das Outro abändern, ja, aber wir gucken auf jeden Fall, dass wir schnellstmöglich nochmal mit dem Podcast live gehen, sagt man das, oder einen Podcast veröffentlichen, ich weiß noch gar nicht, wer Gast sein könnte, muss ich mir noch ein paar Gedanken
Hinweis machen. Zum nächsten Podcast, also 100 ist dann bei mir, bin ich dann der Nächste, der da dran ist, ne? Und dann bei der 1000 bin ich da auch wieder bei, ne?
Hä? Wie meinst du das? Ach so, na,
Podcast also, Folge 100 und Podcast Folge 1000.
Es geht schneller.
Weißt du, das hast jetzt so eingefädelt jetzt,
ich denke so Folge 25 oder so, da können wir nochmal was machen, ich weiß es nicht. Also eigentlich müsste Yoshi und Maxi mal ran, ja? So.
Genau.
Yoshi kann dann mal ein bisschen erzählen, was weiß ich, vom Synchron sprechen. Maxi kann mal ein bisschen was von seiner Klamottenleidenschaft raushauen. Der kauft ja immer irgendwelche Designerklamotten, finde ich ganz strange, ja. Kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Das wäre vielleicht mal interessant, wenn Maxi mich da mal auf den Stand bringt, ja. Was
ich habe mir ein Mr. Waller T-Shirt bestellt.
Das will ich aber auch sehen. Das nächste Mal, ne?
Ja.
oder wenn du zu Rico nochmal fährst, musst du es dann auch anziehen.
Ja. Genau, das mache ich dann. Und dann, wenn ich dann zur Eule rüberfahre, dann ziehe ich mir Rico sein Weltcamp.
Wir müssen eigentlich mal ans Haus am Mincho, ja? Vielleicht so mit ein paar Teamern. Ich glaube, das ist richtig geil, ne?
Ey, das ist ja wohl mal eine Perle schlecht, findet die Objekte.
Absolut,
ne?
Absolut.
Das ist ja wohl mal toll.
Da machst du einen Zaun zu und da geht da keiner auf den Sack.
Ja, und stell dir mal vor, ich hab da schon Vision, wie ich da mit Markus schön am Wasser sitze.
Schön im Cocktail oder so, ne? Der Markus noch fertig.
Ja, ja.
Du hast ja gar kein Instagram, ne? Du musst mal gucken, was auf Instagram manchmal los ist, ne? Was Marco da.
Ach, was soll ich denn mit Instagram?
Ja, nur um Markus zu verfolgen, um Mr. Waller zu verfolgen.
Ach, das stimmt ja, stimmt. Ja. Der ist ja seit einem halben Jahr bei Instagram.
Ja, das, genau. Nachdem ich mal in Berlin erklärt haben, was Instagram ist, hat er es auch mal gefunden.
Genau.
Ja. Geil, geil.
Ah, nee, da müssen wir zu. Ich habe schon Visionen. Also, ja. Sehr das cool. Wird schön. Sehr das schön. Wird richtig schön.
Peter, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend. Ich gucke, dass ich gleich mal Angelzeug packe. Vielleicht siehst du morgen einen Zander auf Instagram. Ja, weil ich muss ja erst direkt posten, wenn ich was fange, damit die Leute wissen, dass ich noch am Start bin.
Und, du, mein Freund.
Ja.
Wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Also wirklich, ich gucke jetzt auf die Uhr.
Das ist halt, wenn man gute Gesprächspartner hat. Du weißt doch, wie es ist. Das ist nicht einfach zu sagen, tschüss.
Die Leute werden sich auch sagen, ey, die wollten doch schon vor einer halben Stunde zum Schluss kommen.
Was die Leute sagen, die sind erstmal froh, dass wieder was kommt. Und die Leute feiern das ja auch an dieser Stelle auch an alle Zeggis. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr so zahlreich nachgefragt habt.
Genau.
Dieses Mal haben nämlich so viele Leute nachgefragt, warum kein Podcast kam, in der Erwartungshaltung, dass er auch einen 25-Euro-Gutschein bekommen. Aber das machen wir dieses Mal nicht.
Moment dazu, alle haben eine Mundmaske auf und können nicht reden.
Ja.
So, fertig.
Ja.
Okay. Nee, ja. Auch an die Hörer, ganz, ganz, ganz lieben Gruß und vielen, vielen Dank für die Unterstützung.
Genau,
an alle.
Verfolgt
mit dem
Peter
Herzen.
Auf YouTube mit dem Herzen, ja, immer Herzchen da lassen.
Genau.
Wobei Herzchen kann man auf YouTube ja nur da lassen, wenn man selbst Kanal hat.
Weiß ich gar nicht.
Ja.
Ja, wenn du, ja, dann kannst du ein Herz machen. Ja. Aber so tue ich nicht.
Egal,
ja,
genau. Schreibt einfach Hashtag Herzen in die Kommentare, ja. Und
genau,
deinen YouTube-Kanal werden wir mal verlinken, überall da
auf
die Podcast-Plattform, wo man was verlinken kann. Ich glaube überall, also Spotify auf jeden Fall.
Genau, überall.
Perfekt.
Und bei Eule hier in, wie heißt das Ding? Instagram, ja.
Markus Eule auf Instagram. Verfolgen.
Ja, genau.
Ja. Juti. Alles klar, schon Peter. Schönen Abend noch und wir hören uns. Ne?
Danke.
Bis dann.
Dir auch. Ciao.
So, Schluss mit dem Zeck Fishing Podcast. Zumindest für heute. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn Carsten einen neuen Gast vor das Mikro zerrt und mit ihm über alle möglichen und unmöglichen Themen rund um den Angelsport plaudert. Bis dahin, haut was raus, wenn's ans Wasser geht und bleibt sauber.